Blick auf die Herrlichkeit, billige Vertröstung oder kraftvolle Perspektive? Die Religion ist der Seufzer der bedrängten Kreatur, das Gemüt einer herzlosen Welt, das Opium des Volkes. Diese berühmten Worte stammen von Karl Marx. Er warf den Menschen vor, dass sie die Religion bloß als Beruhigungsmittel verwendeten. Die Religion sollte im Hier und Jetzt die Schmerzen lindern und mit dem Himmel vertrösten. Die Wirkung der Religion ist also seiner Ansicht nach die, dass man Ungerechtigkeit im Hier und Jetzt untätig erträgt, weil ja später im Himmel alles besser werden sollte. Doch trifft das wirklich auf den christlichen Glauben zu? Ist er bloße Vertröstung? Auch der Dichter Heinrich Heine stimmt in diesem Vorwurf mit ein, dass die Religion bloß auf das Jenseits vertröstet und so die Menschen dazu anstiftet, sich in ihr scheinbar gottgegebenes Schicksal zu fügen. In dem berühmt gewordenen Gedicht »Die schlesischen Weber« schreibt er zynisch: »Ein Fluch dem Gotte, zu dem wir gebeten, in Winterskälte und Hungersnöten, wir haben vergebens gehofft und geharrt.« Dabei stehen Heinrich und Heine und Karl Marx nur für zwei Personen unter ganz vielen, die der Religion vorwerfen, bloß eine Beruhigungsdroge zu sein, eben Opium fürs Volk. Ist der Weg der Bibel bloße Realitätsflucht? Hauptsache das Leben im Hier und Jetzt ertragen, wie es gerade ist, schließlich erwartet uns ja der Himmel. Paulus schreibt ja selbst in unserem Predigttext, den Sie vorliegen haben, im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 2, denn in diesem Zelt seufzen wir vor Sehnsucht danach, mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet zu werden. Er seufzt unter der Last dieser Welt und scheint sich nichts lieber zu wünschen, als in den Himmel zu kommen. Hier bestätigt sich doch all das, was Karl Marx und Heinrich Heine dem christlichen Glauben vorwerfen. Bloße Vertröstung, mehr nicht. Doch schauen wir genau hin. Was lehrt der christliche Glaube wirklich über den Himmel und über die zukünftige Herrlichkeit? Und welche Schlussfolgerungen leitet er daraus ab? Lassen Sie uns einmal den Text gründlich studieren. Ich lese den Text 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 1 bis 10. Denn wir wissen, wenn unsere irdische Zeltwohnung abgebrochen wird, haben wir im Himmel einen Bau von Gott, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist. Denn in diesem Zelt seufzen wir vor Sehnsucht danach, mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet zu werden, sofern wir bekleidet und nicht unbekleidet erfunden werden. Denn wir, die wir in dem Leibeszelt sind, seufzen und sind beschwert, weil wir lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden möchten, sodass das Sterbliche verschlungen wird vom Leben. Der uns aber hierzu bereitet hat, ist Gott, der uns auch das Unterpfand des Geistes gegeben hat. Darum sind wir allezeit getrost und wissen, solange wir im Leib daheim sind, sind wir nicht daheim bei dem Herrn, denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Wir sind aber getrost und wünschen viel mehr aus dem Leib auszuwandern und daheim zu sein bei dem Herrn. Darum suchen wir auch unsere Ehre darin, dass wir ihm wohlgefallen, sei es daheim oder nicht daheim. Denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder das empfängt, was er durch den Leib gewirkt hat, es sei gut oder böse. Das Erste, was wir hier bei Paulus finden, ist die Gewissheit der erwarteten Herrlichkeit. Erstens die Gewissheit der erwarteten Herrlichkeit. Paulus startet den Text mit einem Denn. Er hatte bereits im 4. Kapitel über die Bedrängnisse geschrieben, die sein Leben zeichneten. Sein Leben war gezeichnet von Not, von Krankheit, von ganz vielen Herausforderungen. Er schreibt, wir werden überall bedrängt, wir kommen in Verlegenheit, wir werden verfolgt, wir werden niedergeworfen, wir tragen alle Zeit das Sterben des Herrn Jesus im Leib umher. Doch mitten in einer so zerrütteten Situation, in der Paulus sich befindet, versinkt er nicht im Selbstmitleid. Er klagt auch nicht Gott an, sondern vielmehr blickt er vertrauensvoll auf zu Gott und schaut sich das Ewige an, nämlich die ewige Herrlichkeit. Er sagt, denn wir wissen, wenn unsere irdische Zeltwohnung abgebrochen wird, haben wir im Himmel einen Bau von Gott, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist. Er ist sich dessen bewusst, dass seine gegenwärtige Situation nur eine vorübergehende ist. Haben Sie schon einmal gezeltet? Wenn Sie mit Wanderstiefeln und einem Rucksack voll Gepäck losstiefeln in den Wald und nachts überzelten, lassen Sie sich nicht zum Zeltplatz einen Möbelwagen kommen und Ihr Zelt nochmal so richtig schön einzurichten. Das ist total irrsinnig. Warum? Ein Zelt ist ein Inbegriff dafür, dass er ganz bald wieder abgebrochen wird und dass es weitergehen wird. Und genauso beschreibt Paulus diese menschliche Existenz, in der wir uns befinden. Er sagt, wir sind eine Zeltwohnung. Nur eine sehr begrenzte Zeit leben wir hier auf dieser Erde. Doch uns erwartet die Ewigkeit. Die Zeit, in der das Unvergängliche das Vergängliche ablösen wird. Und dann spricht er davon, dass Gott uns ein Haus bereitet hat. Und was er damit deutlich machen will, ist dies. Ein Haus ist nicht etwas, was man am nächsten Tag wieder abbricht, sondern hier lässt man sich nieder. Hier bleibt man für eine sehr lange Zeit. Und damit schafft er den Gegensatz zum Zelt. Hier lasse ich mich nieder. Hier werde ich erst einmal für längere Zeit bleiben. Paulus lebt mit der Gewissheit, dass die Herrlichkeit kommen wird. Er sagt, denn wir wissen und nicht, denn wir vermuten, wir glauben oder wir hoffen. Der Himmel ist für ihn keine vage Vermutung, keine Möglichkeit oder verzweifelte Hoffnung, an die er sich krampfhaft hält. Nein, er spricht davon, dass er weiß, dass Gott eine ewige Wohnung, eben ein Haus, zubereitet hat. Doch fragen wir kritisch nach, was macht Paulus so sicher? Ist es nicht irgendetwas, was er sich einfach ganz doll wünscht und deshalb sich darauf verlässt, dass es dann doch irgendwann wahr werden wird? Nein, er hat einen ganz festen Halt und er kann diese Gewissheit gut begründen. In Vers 5 finden wir die Antwort auf diese Frage. Dort heißt es, Gott, der uns auch das Unterpfand des Geistes gegeben hat. Die Gewissheit, von der Paulus hier geprägt und gezeichnet ist, besteht letztlich darin, dass er weiß, der Heilige Geist lebt in ihm und er ist ihm gegeben als Unterpfand. Der Begriff Unterpfand ist uns heute sehr fremd. Wir verstehen nicht genau, was damit gemeint ist. Der Begriff Unterpfand kommt damals aus der Geschäfts- und Handelssprache und bedeutete eine Anzahlung. Damit erhält man bereits Rechtsanspruch auf eine Sache, die man noch nicht vollständig bezahlt hat, verspricht aber damit, die restliche Bezahlung auch noch aufzubringen. Machen wir das einmal ganz praktisch. Da wollte jemand ein Kamel kaufen. Was macht er? Er entrichtet zuerst eine Anzahlung. Und mit dieser Anzahlung sagt er Folgendes: Ich habe rechtmäßigen Anspruch auf dieses Kamel. Das gehört mir. Gleichzeitig verspreche ich mit meiner Anzahlung, dass ich den restlichen Betrag ebenfalls noch entrichten werde. Und genau so, in dieser Weise, hat Gott uns den Heiligen Geist als Anzahlung oder als Unterpfand gegeben. Wir gehören durch den Heiligen Geist als Anzahlung bereits jetzt rechtmäßig ganz zu Gott. Und gleichzeitig verspricht Gott uns durch dieses Unterpfand, dass er uns einmal ganz zu sich holen wird in seine ewige Herrlichkeit. Der Heilige Geist ist das Versprechen dafür. Hier muss aber unbedingt ein Missverständnis ausgeräumt werden. Es geht nicht darum, dass Gott uns heute einen vorläufigen Anteil am Heiligen Geist gibt, so nach dem Motto, heute ein bisschen Heiliger Geist, später dann ganz, sondern schon jetzt kriegen wir die vollständige Ausrüstung mit dem Heiligen Geist, wenn wir Jesus Christus im Glauben annehmen, zu dem Zeitpunkt unserer Wiedergeburt. Aber erst später werden wir zu ihm hingeholt. Erst später dürfen wir ganz teilhaben an seiner Herrlichkeit. Durch den Heiligen Geist festigt Gott unsere Gewissheit. Paulus spricht vom Denn wir wissen. Der Himmel ist uns gewiss. Und diese Gewissheit der erwarteten Herrlichkeit macht stark, um in der jetzigen Zeit mitten in Bedrängnissen, mitten in Not, mitten in Krankheit uns an Gott zu klammern. Und jetzt zitiere ich nochmal vollständig aus dem 4. Kapitel die Verse 8 bis 10. Er schreibt, wir werden überall bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir kommen in Verlegenheit, aber nicht in Verzweiflung. Wir werden verfolgt, aber nicht verlassen. Wir werden niedergeworfen, aber wir kommen nicht um. Wir tragen alle Zeit das Sterben des Herrn Jesus am Leib umher, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib offenbar wird. Wenn man diese Verse so liest, könnte man fast meinen, dass Paulus stoisch über alle Not erhaben ist, als ob ihn die Bedrängnis eigentlich gar nicht mehr anfechten kann. Doch dieses falsche Bild wird sehr schnell durch den zweiten Vers korrigiert. Dort schreibt Paulus, denn in diesem Zelt, also in dieser irdischen Wohnung, in der wir sind, seufzen wir vor Sehnsucht danach, mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet zu werden. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt, die Sehnsucht nach der Herrlichkeit. Paulus ist alles andere als ein Stoiker, der einfach regungslos der Not gegenübersteht und sie nicht an sich heranlässt. Nein, er seufzt unter der Not und er sehnt sich mit jeder Lebensfaser danach, in den Himmel zu kommen. In Römer 8, Vers 23 schreibt er genauso: Und nicht nur die Schöpfung, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir erwarten seufzend diese ohne Stellung der Erlösung unseres Leibes. In Vers 4 wird Paulus noch konkreter, dort schreibt er: Denn wir, die wir in diesem Leibeszelt sind, seufzen und sind beschwert, weil wir lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden möchten, sodass das Sterbliche verschlungen wird vom Leben. Paulus sehnt sich danach, dass er statt entkleidet, überkleidet werden möchte. Was genau meint er damit? Entkleidet zu werden bedeutet, dass er erst sterben muss, dass er erst durch den Tod gehen muss, um zu Gott zu kommen. Überkleidet bedeutet, dass er erlebt, wie zu seinen Lebzeiten Jesus wiederkommt und er so direkt, ohne sterben zu müssen, in die Herrlichkeit geholt wird. Paulus wünscht sich nichts lieber als direkt durch die Entrückung zu Gott in die ewige Herrlichkeit zu kommen. Sind wir ebenfalls von dieser Sehnsucht nach der Herrlichkeit bestimmt, wie Paulus sie hier schreibt? Seufzen wir vor Sehnsucht danach, ebenfalls zu ihm zu kommen? Können wir genauso sagen, ich freue mich riesig auf die Wiederkunft von Jesus Christus? Vielleicht könnten wir hier Paulus an dieser Stelle vorhalten und sagen, ja, Paulus, du hast gut reden. Du lebtest damals noch in der Naherwartung. Du bist ja noch davon ausgegangen, dass Jesus zu deinen Lebzeiten wiederkommt. Wir haben 2000 Jahre Kirchengeschichte hinter uns und können deshalb diese Haltung nicht in gleicher Weise nachvollziehen. Ist dieser Einwand wirklich berechtigt? Schauen wir uns einmal den Alltag an. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Sohn. Und dieser Sohn ist nun schon seit 3 Jahren im Ausland. Sie haben kaum etwas von ihm mitbekommen. Aber jetzt hat er sich angekündigt. Er hat Ihnen geschrieben, dass er in einem halben Jahr Sie besuchen kommt. Sie freuen sich riesig darauf. Sie stellen Überlegungen an, welches Essen Sie zubereiten werden, wie Sie das Haus herrichten. Und Sie müssen einfach jedem von diesem Besuch erzählen. Jeder, der Ihnen über den Weg läuft, dem erzählen Sie, mein Sohn, wissen Sie, der kommt in einem halben Jahr. Und dann ist da noch ein anderer Besuch. Der steht sehr viel näher vor der Tür als bloß ein halbes Jahr. Bereits morgen hat er sich angekündigt. Aber es ist alles andere als Freude, die aufkommt, wenn Sie an diesen Besuch denken. Es ist nämlich der Gerichtsvertreter, der morgen Abend vorbeikommen wird und Ihre große Verschuldung thematisiert. Merken Sie Folgendes: Ob wir uns auf die Begegnung mit einer Person freuen oder nicht, hängt doch jeweils mehr von der Beziehung ab, die wir zu ihr haben, als von der Nähe des Termins. Auf den Sohn, der Sie in einem halben Jahr besuchen kommt, freuen Sie sich riesig. Aber bei dem Gerichtsvertreter, der morgen vorbeikommt, da will gar keine wirkliche Freude sich einstellen. Lassen Sie mich nochmal fragen, teilen Sie die Sehnsucht von Paulus nach der Wiederkunft von Jesus Christus? Oder ist Ihnen das eigentlich egal? Die alles entscheidende Frage ist nicht, wann Jesus wiederkommt, sondern welche Beziehung Sie zu ihm haben. Wenn Sie überhaupt gar keine Beziehung zu Jesus Christus haben, dann können Sie sich auch nicht auf ihn freuen, das ist total logisch. Jedoch genau das, nämlich die Beziehung zu Jesus Christus, ist die Bedingung dafür, Teilhaber der Herrlichkeit zu sein, sprich in den Himmel zu kommen. Und das ist der dritte Punkt. Die Bedingung dafür, in die Herrlichkeit zu kommen. Bedingung für die Herrlichkeit, Vers 3. Sofern wir bekleidet und nicht unbekleidet erfunden werden, schreibt er dort. Das heißt, egal ob wir sterben oder Jesus zu unseren Lebzeiten wiederkommt, die alles entscheidende Frage ist, werden wir als bekleidet oder als nackt erfunden? Werden wir als Gerettete oder als Verlorene vor ihm stehen? Dieser Vers ist auf den ersten Blick nicht ganz einfach zu verstehen und hat eine etwas geheimnisvolle Formulierung. Die Bibel lehrt nämlich unmissverständlich, dass der Mensch an und für sich unter den Zorn Gottes steht. Und sie verwendet hin und wieder dafür das Bild der Nacktheit. Sie sagt, dass derjenige, der ohne Jesus Christus lebt, nackt ist, unbekleidet. Genauso wie wir heute in der Lesung gehört haben vom königlichen Hochzeitsmahl, wo derjenige, der das Hochzeitsmahl, der das Hochzeitsgewand abgelehnt hat, rausgeworfen wurde. Er wurde als unbekleidet erfunden. Weil wir als Geschöpfe Gottes uns von ihm, von Gott, dem Schöpfer, abgewandt haben und unser eigener Gott sein wollten, musste er uns in seiner Heiligkeit strafen. Gleichzeitig hat er aber in seiner Liebe einen Weg geschaffen, wie wir trotzdem vor ihm gerecht dastehen können. Wie hat er das getan? Er hat seinen Sohn Jesus Christus auf diese Erde gesandt. Und sein Sohn hat stellvertretend für uns die Strafe getragen, die wir hätten tragen sollen. Und jetzt darf jeder, der an ihn glaubt, das Kleid der Gerechtigkeit bekommen und damit als bekleidet vor ihm stehen. Und wer so in einer wiederhergestellten Beziehung zu Gott lebt, wer Jesus Christus im Glauben annimmt, darf teilhaben an der Gewissheit, wenn ich sterbe, erwartet mich Gott in der Herrlichkeit. Und wenn Jesus Christus noch zu meinen Lebzeiten wiederkommt, dann darf und werde ich dabei sein. Und wer dann durch das Studium der Bibel und durch Gemeinschaft mit Christen Jesus Christus immer besser kennenlernt und so in einer engen Beziehung zu ihm wächst, der wird ebenfalls von dieser Sehnsucht nach der Wiederkunft Jesu geprägt sein. Denn es kommt nicht auf den Zeitpunkt an, wann Jesus wiederkommt, sondern auf die Frage, wer kommt. Und wenn Sie Jesus Christus wirklich kennen, dann werden Sie ebenfalls von dieser Freude bestimmt sein. Also, Paulus ist erstens erfüllt von der Gewissheit der Herrlichkeit. Zweitens, Paulus ist erfüllt von der Sehnsucht nach der Herrlichkeit. Und drittens, die Bedingung für die Herrlichkeit, nämlich in einer intakten Beziehung zu Jesus Christus zu leben. Und alles das läuft auf den vierten und letzten Punkt hinaus, nämlich Leben im Angesicht der Herrlichkeit. Wie sieht ein Leben aus, das von dieser Herrlichkeit, von der kommenden Herrlichkeit bestimmt ist? Vers 6 setzt an, darum sind wir alle Zeit getrost oder so sind wir nun alle Zeit guten Mutes. Wer in einer intakten Beziehung zu Jesus Christus lebt, wer in der Gewissheit der erwarteten Herrlichkeit lebt und sich darüber im Klaren ist, dass der Heilige Geist in ihm lebt, dessen Leben ist von Freude und Zuversicht geprägt. Und an dieser Stelle zeigt sich sehr schön, wie biblische Wahrheit, wie Theologie immer ganz praktische Auswirkungen hat. Es ist keine abstrakte Theorie, mit der man sich hier auseinandersetzt. Nein, das Wissen darum, dass wir die Herrlichkeit erwarten und dass der Heilige Geist uns bereits jetzt als Unterpfand gegeben ist, darf uns schon im Hier und Heute mit Zuversicht und Freude erfüllen. Wer im Angesicht der Herrlichkeit lebt, darf zuversichtlich nach vorne sehen, darf von Freude gezeichnet sein. Aber wer im Angesicht der Herrlichkeit lebt, ist aber auch in ein Spannungsfeld hineingeworfen, in einem Spannungsfeld des schon jetzt und noch nicht. Lesen wir die Verse 6 bis 8. Darum sind wir allezeit getrost und wissen, solange wir im Leib daheim sind, sind wir nicht daheim bei dem Herrn. Denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Wir sind aber getrost und wünschen vielmehr, aus dem Leib auszuwandern und daheim zu sein bei dem Herrn. Paulus zeigt hier ein Spannungsfeld auf, in dem jeder Christ sich bewegt. Schon jetzt dürfen wir in einer intakten und wiederhergestellten Beziehung zu Gott leben, wenn wir ihn im Glauben angenommen haben. Schon jetzt darf unser Leben von Freude und Zuversicht geprägt sein. Schon jetzt schenkt er uns den Heiligen Geist, der uns in alle Wahrheit leitet und beisteht. Schon jetzt vertritt uns der Heilige Geist vor Gott. Schon jetzt dürfen wir erleben, wie Gott auf unsere Gebete antwortet, uns als seine Werkzeuge gebraucht und uns in seinen Dienst stellt. Aber dann gibt es auch das noch nicht. Wir sind noch nicht bei ihm. Er schreibt, solange wir im Leib daheim sind, sind wir nicht daheim bei dem Herrn. Das heißt, wir sind noch getrennt von seiner Herrlichkeit. Wir sind noch nicht erlöst aus der Vergänglichkeit unseres Körpers. Noch erleben wir, wie wir vorher schon gesehen haben, wie Krankheit, Leid und Tod uns anficht. Wir haben schon jetzt ein neues Leben bekommen, ja. Aber wir erleben immer noch, wie der sündige Mensch in uns lebt. Noch hat der Satan ein Interesse daran, uns zu verführen. Und Vers 7 wird dann noch konkreter. Da heißt es, denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Noch ist die zukünftige Herrlichkeit für uns nicht fassbar. Sehen Sie genau hin. Paulus schreibt nicht, denn wir wandeln im Glauben und nicht im Wissen. Der Gegensatz von Glaube ist nicht Wissen, sondern Schauen. Der Begriff Glaube meint nicht, dass man lediglich etwas annimmt oder vermutet, aber keineswegs sicher weiß. Wenn so von Glauben gesprochen wird, ist ganz sicher nicht der biblische Glaubensbegriff gemeint. Wenn hier von Glaube gesprochen wird, zeigt er auf, dass der Inhalt des Glaubens noch nicht sichtbar ist. Das schmälert aber in keiner Weise die Gewissheit des Glaubens. Also auf der einen Seite haben wir Glauben, wir leben jetzt im Glauben. aber später wird es zu einem Schauen. Der Glaube seinerseits stützt sich nämlich maßgeblich auf Fakten, die überprüfbar sind. Den Autoren des Neuen Testamentes ist es ein ganz großes Anliegen, deutlich zu machen, dass die Berichte über Jesus Christus geschichtlich zuverlässig wiedergegeben sind. Und gerade wenn es um die Auferstehung Jesu geht, dem Kern des christlichen Glaubens, machen sie immer wieder deutlich, diese Fakten, die wir Ihnen hier liefern, die sind überprüfbar. Also halten wir fest, wer im Angesicht der Herrlichkeit lebt, lebt im Spannungsfeld des schon jetzt und des noch nicht. Schon jetzt dürfen wir in einer Beziehung zu Jesus leben, dürfen wir ihn im Glauben annehmen, aber wir sind noch nicht bei ihm. Und das Leben im Angesicht der Herrlichkeit wirkt sich auf die ganz konkrete Lebensführung aus. Vers 9 bis 10 heißt es, darum suchen wir auch unsere Ehre darin, dass wir ihm wohlgefallen, sei es daheim oder nicht daheim. Denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder das empfängt, was er durch den Leib gewirkt hat, es sei gut oder böse. Paulus sagt, völlig losgelöst davon, ob wir auf der Erde leben oder im Himmel leben. Unser Lebensziel als Christen ist es, ihm wohlzugefallen. Man könnte auch sagen, das große Ziel eines Christen ist es, so zu leben, dass Gott sich darüber freut, dass er auf das Leben dieses Menschen schaut und von Freude erfüllt ist, wenn er diese Lebensführung anschaut. Doch woher wissen wir, was ihm wohlgefällig ist? Woher kann ich wissen, was ihnen Freude macht? Wir werden zum Beispiel auch in Epheser 5, Vers 10 aufgefordert, prüft also, was dem Herrn wohlgefällig ist. Um zu prüfen, was dem Herrn wohlgefällig ist, müssen wir das Wort Gottes intensiv studieren. In seinem Wort offenbart er uns sehr klar und unmissverständlich, was ihn ehrt und nicht ehrt, was ihn groß macht und was ihm missfällt. Ein Beispiel hierfür finden wir im 1. Timotheusbrief, Kapitel 2. Dort schreibt Paulus, so ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen. Dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland, welcher will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gottes ausdrücklicher Wille ist, dass wir alleine und in diesem Zusammenhang in der Gemeinde zusammenkommen und gemeinsam beten, gemeinsam Anliegen vor ihn bringen. Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen. Er sagt hier ausdrücklich, dass das etwas ist, was ihm wohlgefällig ist, was ihn groß macht. Und auch bei all den anderen Entscheidungen in unserem Leben sollte die Frage nicht sein, macht es mir Spaß? Ist es nicht zu anstrengend? Passt es mir in den Kram? Nein, die alles bestimmende Frage ist, ist es wohlgefällig vor ihm? Ehrt ihn das? Macht es Gott groß? Das ist die Frage, die unser Leben in unseren konkreten Entscheidungen prägen und beeinflussen sollte. Leider möchte die Gesellschaft um uns herum glauben machen, dass es letztlich darum geht, dass man das tut, was einem am meisten Spaß macht. Und wir sind nicht davor bewahrt, von dieser Prägung auch etwas abzubekommen. Schnell werden wir dann gemütlich, schrauben unseren Dienst für Gott zurück und fragen nur noch danach, was uns am meisten Freude macht, was am besten nicht so wirklich anstrengend ist für uns. Jedoch machen wir uns dabei nicht klar, dass wir unser gesamtes Leben einmal vor Gott verantworten müssen. Paulus schreibt nämlich und schließt diesen Absatz mit Vers 10, denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder das empfängt, was er durch den Leib gewirkt hat, es sei gut oder böse. Hier schreibt Paulus von dem Richterstuhl, vor dem wir Christen uns verantworten müssen, wenn wir Jesus Christus im Glauben angenommen haben. Er sagt im Vorfeld, und das ist unmissverständlich, dass jeder, der Jesus im Glauben angenommen hat, in die Herrlichkeit kommen wird. Daran besteht kein Zweifel mehr. Und trotzdem müssen wir uns einmal für unser Leben verantworten. Wir müssen gerade stehen für das, was wir getan haben. Wir müssen vor Gottes Richterstuhl treten. Und können wir dann verantworten, wie wir selber gelebt haben? Dass wir uns in unsere gemütliche Welt zurückgezogen haben und für die Fragen, was ehrt Gott, eigentlich kaum noch was übrig hatten. Paulus möchte uns hier bei unserer Verantwortung packen und uns wachrütteln. Er sagt, alles, was wir tun, müssen wir vor ihm verantworten. Wir müssen verantworten, was wir mit den Gaben, die er uns geschenkt hat, gemacht haben. Wir müssen verantworten, was wir mit der Zeit, mit dem Geld und den Talenten gemacht haben, die er uns in seiner Gnade hat zukommen lassen. Es ist gar keine Drohung, die Paulus hier aufbaut, sondern er konfrontiert uns schlicht und ergreifend mit dem Ernst der Lage. Wir werden zur Verantwortung gezogen. Und gerade deshalb ist es so wichtig, danach zu fragen, was ihn am meisten ehrt. Denn dann können wir voller Zuversicht auf diesen Tag des Gerichts hinleben, an dem Gott uns prüfen wird. Weil wenn die Frage, die uns bestimmt, die ist, wie kann ich ihn ehren, dann wird es vor ihm Bestand haben. Das bedeutet nicht, und das ist ganz wichtig an dieser Stelle zu bemerken, dass wir durch unsere Taten irgendwie Gottes Wohlgefallen auf uns ziehen können. Nein, für die Errettung können wir überhaupt nichts tun, sondern sie ist ein Geschenk von Gott an uns. Sie ist Gnade. Trotzdem ist es sehr heilsam zu wissen, dass wir einer letzten Prüfung zugezogen werden. Und an dieser Stelle schließt sich der Kreis. Zu Beginn haben wir die Frage gestellt, ob der Himmel, so wie Marx und Heine behaupten, bloße Vertröstung ist. Und hier haben wir die Antwort. Nein, im Gegenteil. Gerade weil wir den Himmel erwarten und damit auch den Richterstuhl vor Christus, gerade weil wir von dieser Hoffnung auf diese Herrlichkeit hin erfüllt sind, handeln wir schon im Hier und Jetzt voller Verantwortung und Hingabe. Ein Leben im Angesicht der Herrlichkeit führt uns in ein Leben, das dem Menschen gegenüber nicht gleichgültig eingestellt ist, das Ungerechtigkeit nicht tatenlos zusieht und erlebte Not nicht als Schicksal hinnimmt und vor allem, dass dem Menschen die frohmachende Botschaft von Jesus Christus nicht vorenthält, sondern sie mit dem Evangelium konfrontiert. Lassen Sie mich noch einmal zusammenfassen. Paulus lebt erstens in der Gewissheit der erwarteten Herrlichkeit. Erstens die Gewissheit der erwarteten Herrlichkeit. Dann ist er zweitens erfüllt von der Sehnsucht nach der Herrlichkeit. Zweitens die Sehnsucht nach der Herrlichkeit. Drittens hat er gezeigt, was die Bedingung für die Herrlichkeit ist, nämlich in einer wiederhergestellten Beziehung zu Jesus Christus zu leben. Und dann läuft alles auf den Punkt hinaus, wie lebe ich jetzt im Angesicht der Herrlichkeit? Er hat gezeigt, ein Leben im Angesicht der Herrlichkeit ist von Freude geprägt, ist aber auch immer ein Leben im Spannungsfeld des schon jetzt und noch nicht und hat ganz konkrete Auswirkungen auf unseren Alltag. Wer also auf den Himmel hinlebt, dessen größte und wichtigste Frage wird sein, wie kann ich Gott ehren? Und ein gutes Beispiel hierfür ist Georg Müller. Georg Müller lebte im 19. Jahrhundert und wirkte vor allem in England. Und er sah dort die große Not der vielen Waisenkinder und gründete ein Waisenhaus. Er war ein Mann des Gebets, weil er wusste, dass es vor Gott wohlgefällig ist, zu beten. So sagte er am Ende seines Lebens, seit 52 Jahren hat es keinen einzigen Tag gegeben, an dem ich es versäumt habe, eine Audienz beim König zu haben. Täglich betete er zu Gott und legte alle Sorgen bei ihm ab. So erlebte er in seiner Arbeit, wie Gott täglich auf die Gebete antwortete und ihm das nötige Geld zur Verfügung stellte. Am Ende seines Lebens wurde er gefragt, wie viel Zeit verbringen Sie auf Ihren Knien? Seine Antwort, an einem Tag mehr, an einem anderen weniger. Aber ich lebe im Geist des Gebets. Ich bete, wenn ich gehe und wenn ich mich hinlege und wenn ich aufstehe. Und die Erhörungen kommen immer. Tausende und zehntausende Male sind meine Gebete erhört worden. Wenn ich einmal davon überzeugt bin, dass eine Sache richtig und zur Ehre Gottes ist, bete ich beständig dafür, bis die Antwort kommt. Georg Müller gibt niemals auf, sagt er über sich selber. Sein tiefes Streben danach, ein Leben zu führen, das Gott ehrt, führte ihn dahin, dass er sich der Not der Menschen annahm, ihnen Nahrung und Kleidung gab, und, das war ihm das Wichtigste, ihnen von Jesus Christus erzählte und ihnen berichtete. Er brachte ihnen Lesen bei, damit sie die Bibel sorgfältig studieren und so Gott immer besser kennenlernen konnten. Georg Müller ist somit ein herausragendes Beispiel für einen Mann Gottes, der im Angesicht der Herrlichkeit schon im Hier und Jetzt seine Verantwortung vor Gott wahrgenommen hatte. Sein Leben war bestimmt von der Frage, wie kann ich Gott ehren? Was ist ihm wohlgefällig? Amen.